Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon Sabine Demmer, guten Tag. Mehr als 100.000 Unterschriften wurden für den Radentscheid Bayern gesammelt. Das Bündnis möchte damit erreichen, dass ein bayerisches Radgesetz erlassen wird. Die Staatsregierung hielt das Volksbegehren für rechtlich unzulässig. Und heute kam der Bayerische Verfassungsgerichtshof zu dem gleichen Urteil. Mehr zu Beginn dieser Sendung. In Deutschland werden immer mehr Babys geboren, gleichzeitig gibt es aber zu wenige Hebammen. Wir berichten über ein Modellprojekt am Bürgerhospital Frankfurt, das freiberufliche Hebammen wieder zurück in die Klinik holen möchte. Und wir schauen uns einen Konflikt im Niedersächsischen Landtag an. Dort fordern SPD und die Grünen vom AfD-Landtagsabgeordneten Josef Rakitzky, er solle Verantwortung übernehmen. Es geht um seine Doktortitel. Das Fahrrad, eine Möglichkeit, der Klimakrise im Sattel entgegenzuwirken und auch etwas gegen den Verkehrskollaps zu tun. Häufiger mal auf das Rad zu steigen, begrüßen auch die Politiker. Doch leider steigen auch mit der Zahl der Radfahrenden die Unfallzahlen. Fast 20.000 Radunfälle gab es im vergangenen Jahr allein in Bayern. Ein trauriger Rekordwert. Viele Radfahrer wünschen sich, dass mehr in puncto Sicherheit getan wird, dass es zum Beispiel mehr Radwege gibt. Es wurde zu wenig investiert, beklagen Fahrradverbände. Der ADFC wollte das Problem selbst in die Hand nehmen. Im vergangenen Jahr startete der Bayerische Landesverband den sogenannten Radentscheid, ein Volksbegehren, das die Landespolitik per Radgesetz zu Verbesserungen verpflichten soll. Mehr als 100.000 Unterschriften wurden für diesen Gesetzentwurf gesammelt. Doch die Staatsregierung hielt das Volksbegehren für rechtlich unzulässig. Heute Vormittag kam der Bayerische Verfassungsgerichtshof zum gleichen Ergebnis. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone hat den Prozess für uns verfolgt. Warum hält der Verfassungsgerichtshof das Volksbegehren für nicht zulässig?
Ja, das Gericht hat sich mehrere Artikel dieses Radgesetzentwurfs angeschaut und es ist zum Schluss gekommen, dass diese Artikel mit dem Bundesrecht kollidieren würden. Und dieses Bundesrecht, das kennen wir alle, es ist die Straßenverkehrsordnung, in dem Fall die StVO. Die ist überall in Deutschland gültig und die regelt ja zum Beispiel, dass wir bei Grün über die Ampel gehen und bei Rot stehen bleiben. Das regelt alles die StVO. Und das Gericht findet, manche Punkte in diesem Gesetz würden mit dieser StVO kollidieren. Zum Beispiel steht in dem Gesetzentwurf, der Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmenden hat oberste Priorität und das müsse dann zu mehr Kontrollen und zu schärferen Strafen führen. Aber das sei schon in der StVO abschließend geregelt, sagt das Gericht. Da steht nämlich schon, dass alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen sollen. Und so ähnlich hat der Vorsitzende Richter Joachim Hessler dann auch andere Gesetzespunkte zerpflückt, wie zum Beispiel, dass vor Schulen und Kitas grundsätzlich verkehrsberuhigte Zonen eingerichtet werden sollen. Hier gäbe es schon Möglichkeiten für Kommunen, zum Beispiel so eine kleine Tempo-30-Zone vor Schulen über die Stadtverwaltungen einzurichten. Und damit könne man jetzt nicht von Bayern aus diese Bundesregeln generell verschärfen. Ich würde sagen, juristisch war das heute eine herbe Klatsche für die InitiatorInnen.
Ja, wie haben die Initiatoren denn auf diese Entscheidung heute reagiert? Weil hinter so einem Volksbegehren steckt ja auch viel Aufwand und natürlich Motivation.
Ja, sehr, sehr enttäuscht. Die sagen es, die Motivation hat mehr als 2 Dutzend Menschen mit blauem Radentscheid-T-Shirt in den Schwurgerichtssaal gebracht. Und die waren natürlich baff enttäuscht. Maßgeblich beteiligt war ja der Radverkehrsclub der ADFC Bayern und deren Vorsitzende Bernadette Felsch hat nach dem Urteil das hier gesagt.
Wir finden, es wurde jetzt sehr kleinteilig und sehr erbsenzählerisch ausgelegt, was das Land darf, was es anordnen darf und was die Kommunen auch machen dürfen. Und es wurde immer wieder im Prinzip auf das Straßenverkehrsrecht des Bundes verwiesen. Und das ist für uns jetzt ein klares Zeichen, dass wir als Fahrradlobby daran müssen an das Bundesrecht.
Der Traum von einem neuen Radgesetz in Bayern, ist er jetzt geplatzt?
Zum Teil ist er geplatzt, zum Teil aber nein, denn die CSU hat ja im Landtag kürzlich ein eigenes Fahrradgesetz eingebracht und das ist relativ ambitioniert. Zwar gibt es da keine Zielvorgaben zum Thema Sicherheit, wie das eigentlich das ADFC-Gesetz vorgesehen hätte, aber der Etat für Radwege soll sich verdoppeln. Es sollen neue Stellen im Verkehrsministerium geben, die zum Beispiel kleinen Kommunen bei der Fahrradwegplanung unterstützen sollen und es sollen 1500 Kilometer neue Radwege bis 2030 geben. Das ist bei den Aktivisten zwar viel zu wenig, sie rechnen aus, das wäre pro Kommune und Jahr 91 Meter neuer Radweg, aber sie befürworten natürlich jeden Fortschritt, auch wenn er von der CSU kommt. Die hat ja mit ihrem jetzt ganz eilig eingebrachten Radgesetz sie und auch viele andere überrascht, weil es im Koalitionsvertrag eigentlich gar nicht vorgesehen war.
Dann kann man daraus aber schließen, dass Radler schon eine wahlentscheidende Gruppe in Bayern sind.
Ja, also zumindest gehört es gerade zur Wahlkampfstrategie der CSU und ihrer Partner Freie Wähler, die Radler, sag ich mal, nicht ganz zu verprellen. Autoverkehr steht natürlich weiter hoch im Kurs bei den beiden Parteien. Aber Ministerpräsident Markus Söder möchte sich ja auch als ein versöhnender Landesvater gerieren. Und deshalb dürfte es kein Zufall sein, dass Söder ausgerechnet heute einen Radtermin hatte, nämlich beim Spatenstich für einen Radschnellweg in Nürnberg.
Das war wohl heute aber erstmal ein Rückschlag für alle Radfahrer in Bayern. Das Volk darf nicht über ein Radgesetz abstimmen, weil es mit der Straßenverkehrsordnung kollidieren würde. Eine Entscheidung, die heute der Bayerische Verfassungsgerichtshof getroffen hat. Landeskorrespondent Tobias Krone berichtete aus München. Als ich vor einigen Jahren von meiner Schwangerschaft erfuhr, da sagte mir eine Freundin, du solltest dir am besten jetzt schon eine Hebamme suchen, denn die sind rar. Den Tipp, den hielt ich erstmal für übertrieben. Es zeigte sich dann aber, dass sie recht hatte. Und das war kein Geheimnis, denn schon vor Jahren berichteten viele Medien darüber, dass es bundesweit an Hebammen fehlt. 2015 zum Beispiel mussten Dutzende Kreissäle in Deutschland schließen, weil es an Hebammen mangelte oder weil sich die Klinik entschied, Geburten lohnen sich finanziell nicht mehr. Mit Unterstützung der hessischen Landesregierung hat das Bürgerhospital Frankfurt am Main im Herbst letzten Jahres ein Wiedereinstiegsprojekt gestartet, in der Hoffnung, die Anstellung in der Klinik wieder attraktiv zu machen. Der erste Projektdurchlauf ist nun durch und wie erfolgreich er war, darüber berichtet Landeskorrespondentin Anke Petermann.
16 Jahre lang hat Julia Sambale aus Rheinbach bei Bonn freiberuflich als Hebamme gearbeitet. Jetzt kehrt sie wieder dorthin zurück, wo vor 20 Jahren ihre Ausbildung begann, in eine Klinik.
Ich wollte schon viele Jahre wieder in der Geburtshilfe tätig werden. Ich war lange raus aus der Klinik, weil ich lange alleinerziehend mit 4 Kindern war und Schichtdienst nicht ging. Aber mein Herz schlägt schon für den Kern der Hebammenarbeit, für die Geburtshilfe.
Und die wird künftig wieder ihr Job sein. Mit 5 weiteren Hebammen, die den Schritt zurück in den Kreissaal wagen, hat sie dafür einen ersten Auffrischungskurs am Bürgerhospital Frankfurt am Main besucht. Sambale und 3 weitere Absolventinnen bekommen hier auch eine Anstellung. Die anderen 2 gehen an Kliniken nach Fulda und Hamburg. Das Frankfurter Bürgerhospital ist Deutschlands größte Entbindungsklinik mit 4.200 Geburten jährlich und bietet die Wiedereinstiegskurse als bundesweites Pilotprojekt an. Konzipiert von Hebammen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hebammenverband. Die Hebamme Friederike Kim koordiniert es.
Das übergeordnete Thema, nicht nur die Hebammen betreffend, ist generell der Fachkräftemangel. Das Thema Rückgewinnung oder auch Stundenaufstockung bei bestehenden Mitarbeitern greift das Programm auf.
Der Hebammenmangel hat dramatische Folgen. Immer mehr Krankenhäuser schließen ihre Geburtshilfe. Es gibt inzwischen Landkreise ohne Entbindungsklinik. Und das, obwohl in Deutschland noch nie so viele Hebammen ausgebildet wurden wie aktuell. Doch nach ein paar Jahren im Krankenhaus flüchten viele in die Selbstständigkeit oder sie kehren aus der Familienphase nicht zurück. Grund, der Klinikalltag ist ihnen zu stressig. Mit jeder Hebamme, die geht, wird die Personaldecke dünner und die Arbeitsverdichtung schlimmer. Das Bürgerhospital leidet noch nicht unter Personalmangel, auch weil es die tariflichen Möglichkeiten zugunsten der Beschäftigten ausreizt. Jetzt Personal gewinnen,
um eine bestimmte Qualität aufrechtzuerhalten,
ist laut Projektkoordinatorin Kim das Ziel. Auch auf die Kinderkrankenpflege weitet das Bürgerhospital sein Fortbildungsprogramm aus. Dass sich für den ersten Hebammenkurs 6 Teilnehmerinnen fanden und alle für die klinische Geburtshilfe zurückgewonnen werden konnten, verbucht Friederike Kim als Erfolg. Ein Grundstein dafür, die Fortbildung wird so vergütet wie später der Job nach Tarif für den öffentlichen Dienst. Nur deshalb konnte sich eine Freiberuflerin wie Julia Sambale den 3-monatigen Wiedereinstiegskurs überhaupt leisten.
Na, man muss ja sagen, dass Kosten vorhanden sind. Und zu Zeiten wie im Moment einfach noch mal mehr. Das heißt, die Sicherheit zu haben, dass man nicht für eine Fortbildungsmaßnahme an anderer Stelle Abstriche machen muss, das fand ich sehr beruhigend.
2 Wochen täglicher Blockunterricht machten den Auftakt. Besprochen wurden unter anderem Notfallthemen, wichtig für Julia Sambale und ihre Kolleginnen.
Damit man die wieder sehr präsent hat im Arbeitsalltag und es hat sich einfach viel verändert. Es gibt neue Medikamente, neue Routinen. Das war schon mal sehr wichtig, da nochmal auf den neuesten Stand zu kommen. Für mich war ein wichtiger Anteil auch, dass man im Praxisalltag eine Patin an der Seite hat, die alle akuten Fragen beim praktischen Arbeiten begleiten kann.
Das ließ bei Sambale die letzten Schwellenängste schwinden.
In meinem Fall war es so, dass ich eine Geburt begleiten durfte als Zuschauerin, um zu schauen, wie wird es hier gemacht in diesem Haus. Das war sehr wertvoll, um schon mal so einen ersten Einblick wieder zu bekommen. Und anschließend wurde die Rolle so ein bisschen getauscht, im Sinne von, ich war aktiv und hatte aber noch eine Kollegin hinter mir stehen, die mich unterstützen konnte, wenn es nötig wurde.
Das Mentoring-Programm war auch in Teilzeit möglich, sodass Julia Sambale ihre Freiberuflichkeit auslaufen lassen konnte, ohne die Nachsorge ihrer Klientinnen im Bonner Raum sofort beenden zu müssen. Zum Feiern bleibt den Teilnehmerinnen nach Kursabschluss wenig Zeit.
Bedingt dadurch, dass wir alle unbefristete Verträge bekommen haben als Zeichen des Willkommens, werde ich einfach weiterarbeiten und habe jetzt schon Dienste für die nächsten Wochen und bleibe hier, als wäre ich schon immer hier gewesen.
Sambales Kinder sind groß. Schichtdienst ist jetzt kein Hindernis mehr. Wichtig ist den teilnehmenden Hebammen, dass sie den Gebärenden im Kreissaal gerecht werden können und nicht für zu viele Frauen gleichzeitig zuständig sind. Am Bürgerhospital ist eine 1:1-Betreuung erklärtes Ziel und mit jeder neuen Hebamme werde es häufiger erreicht, konstatiert Projektkoordinatorin Friederike Kim.
Die Sache ist ja, je mehr dann eben auch kommen, desto besser werden die Arbeitsbedingungen.
Derzeit läuft die Anmeldephase für den 2. Wiedereinstiegskurs ab September.
Wie Hessen mehr Hebammen zurück in die Klinik locken möchte, darüber berichtete Anke Petermann. Einen Doktortitel zu erlangen, ist kein leichtes Unterfangen. Er erfordert jahrelanges und engagiertes Studieren. Gerade mal 1% der Bevölkerung in Deutschland hat promoviert. In der Vergangenheit haben einige Politiker ihren Titel wieder abgeben müssen. Zum Beispiel trat Franziska Giffey nach Plagiatsvorwürfen von ihrem Amt zurück. Aber auch Karl Theodor zu Guttenberg, Annette Schavan oder Silvana Koch-Merin. Doch jetzt steht ein anderer Politiker im Visier der Beobachter. Es ist der AfD-Abgeordnete Josef Rakitzky. Bei ihm geht es allerdings nicht um Plagiatsvorwürfe, sondern schlichtweg um die Frage, was hat er überhaupt für akademische Titel? Auf der Seite der AfD-Fraktion und auf der Seite des Niedersächsischen Landtags wurden unterschiedliche Angaben gemacht. Da kann uns vielleicht unser Landeskorrespondent Bastian Brander aus Niedersachsen mehr Antworten drauf geben. Aber erstmal für diejenigen, die nicht aus Niedersachsen kommen, Herr Brander, vielleicht stellen Sie uns Herrn Rakitzky erstmal vor.
Ja, also Josef Rakitzky ist seit der Wahl im vergangenen Oktober, wurde hier ein neuer Landtag gewählt, ist er eben Abgeordneter des Landtags, gesundheitspolitischer Sprecher seiner AfD-Fraktion, ist Mediziner, zuvor tätig als Chefarzt in einem Klinikum in Helmstedt. Während der Pandemie ist er öffentlich aufgetreten, hat auch die Impfpolitik der Bundesregierung kritisiert und dabei unter anderem behauptet, dass in seiner Klinik jeden Tag schwere Impfschäden behandelt werden müssten. Diese Zahlen würden vertuscht, das waren seine Behauptungen. Kollegen haben ihm widersprochen und auch das Klinikum im Helmstedt, man würde da nichts vertuschen. Ja, Rakitzky ist Geburtsjahrgang 1956, er ist der älteste Abgeordnete des Landtags, weswegen er die erste Sitzung im November auch als Alterspräsident eröffnen durfte und dann auch die erste Ansprache halten.
In der niedersächsischen Landespolitik diskutiert man gerade über seinen oder beziehungsweise seine Doktortitel. Was ist der Hintergrund?
Der Hintergrund ist, dass in Pressemitteilungen eben seiner Fraktion er gesundheitspolitischer Sprecher bezeichnet wurde und dann, ich zitiere das, Dr. Josef Rakitzky, also dr.dr. wurde er bezeichnet, auch auf der Website seiner Partei. Das widersprach aber eben den Angaben des Landtags, auch des Klinikums in Helmstedt. Rakitzky hat in Prag studiert, dort seine Abschlüsse erworben, eben mit einem sogenannten Berufsdoktorat. Das kürzt sich dann etwas anders ab, etwas kryptisch. In der Abkürzung wäre das MUDR.PH.DR/Universität Prag. In der Medizin ist es ja zum Beispiel in vielen Ländern so, etwa in den USA, dass man einen Medical Doctor erlangt. Das ist dann der Berufsabschluss, aber eben keine Promotion, kein Doktorat. Über diese Diskrepanz hatten Anfang Mai mehrere Medien berichtet, denn das Führen des Doktortitels in dieser Kürze DR ist in Deutschland, wenn man ihn nicht hat, untersagt, kann auch strafbar sein nach Paragraf 132a. Ja, und genau dieser Vorwurf stand dann eben vor einigen Wochen erstmals im Raum. Rakitzky hat gegenüber dem NDR durch seinen Anwalt diese Vorwürfe zurückweisen lassen. Für die Nennung dieser Doktortitel seien die Mitarbeiter der Fraktion verantwortlich. Und in der Fraktion hieß es dann, es habe sich dabei um sprachliche Ungenauigkeiten gehandelt. Rakitzky sei dafür nicht verantwortlich. Er selbst sagte auch, er habe die Doktortitel nicht selbst geführt. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat dann von Ermittlungen abgesehen. Allein, dass Rakitzky möglicherweise geduldet habe, dass er von Dritten eben als Doktor bezeichnen würde, genüge nicht für einen Anfangsverdacht.
Jetzt gibt es aber doch Erkenntnisse, dass er möglicherweise den Doktortitel so selbst geführt haben könnte. Das würde aber dann einen Unterschied machen.
Juristisch gesehen würde das einen Unterschied machen, wohl. Es gab also Accounts bei Karrierenetzwerken, auf denen sich ein Doktor wiederum Josef Rakitzky präsentierte, inzwischen gelöscht. Dem NDR liegen aber wohl auch Dokumente vor, über die er berichtet. Etwa eine Kandidaturenerklärung in der AfD, wiederum mit diesen beiden Doktor. Und wohl auch ein Mietvertrag mit der Unterschrift über einem Stempel mit den beiden Titeln abgekürzt. Diesen Mietvertrag soll Rakitzky als Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion im Kreis Helmstedt unterschrieben haben. Ja, und aus anderen Parteien im Niedersächsischen Landtag kommt jetzt doch wieder die Forderung an die AfD, an Josef Rakitzky da reinen Tisch zu machen. So heißt es aus der SPD, der größten Fraktion in Niedersachsen. Rakitzky scheine den Doktortitel mehrfach selbst unrechtmäßig verwendet zu haben. Wenn dies stimme, ergäbe sich aus Sicht der SPD eine neue rechtliche Bewertung. Und auch von den Grünen heißt es, Rakitzky müsse sämtliche Fragen zum unrechtmäßigen Führen der beiden Doktortitel endlich stichhaltig beantworten.
Wie hat er denn selbst auf die Vorwürfe reagiert?
Ja, er hat über seinen Anwalt mitteilen lassen, er habe die beiden Doktortitel nicht verwendet. Dem NDR gegenüber, der Anwalt bot demnach auch eine weitere Prüfung dieser Dokumente an. Bei der Staatsanwaltschaft Hannover geht man auch trotz dieser möglicherweise neuen Erkenntnisse davon aus, dass ein Anfangsverdacht nicht vorliege. Es gibt aber eine Strafanzeige gegen Rakitzky gestellt bei der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Ein Sprecher hat das mir gegenüber bestätigt, dass diese Anzeige eingegangen sei. Nun prüfe man, ob straflich relevantes Handeln vorliege.
Was hat das denn für Folgen jetzt für die AfD in Niedersachsen und für Rakitzky selbst?
Ja, 11% hat die AfD hier geholt im vergangenen Jahr. Es gibt keine aktuellen Umfragen, wo man sagen könnte, das würde das irgendwie beschädigen oder so. Aber es gibt eben möglicherweise Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Partei. Es gibt diesen Ruf nach Aufklärung im Parlament der anderen Parteien. Diese Ermittlungen könnten möglicherweise auch eine Aufhebung der Immunität des Abgeordneten zur Folge haben. Die AfD selbst ist bemüht, dieses Thema abzuräumen. Man betont die Kompetenz von Rakitzky und dass die Fraktion ja inzwischen die korrekten Bezeichnungen verwende. Man gehe davon aus, dass er das auch selber so tue, dass er seine Titel persönlich so verwende, dass sie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. So in einer Pressemitteilung. Aber genau das wird jetzt ja hier genau geprüft.
Diskussionen um die akademischen Titel des AfD-Abgeordneten Josef Rakitzky im Niedersächsischen Landtag. Informationen aus Niedersachsen waren das von Deutschlandfunk-Landeskorrespondent Bastian Brandau. Vielen Dank. Und das war die Sendung Deutschland heute. Ich bin Sabine Demmer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schönen Tag.